NDR Info. Themen des Tages.
Bei den Grünen steht ein Neuanfang an. Die beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur haben heute ihren Rücktritt angekündigt. Das ist gleich unser Thema und dazu sind wir auch mit der Grünen-Politikerin Renate Künast zum Gespräch verabredet. Außerdem fragen wir Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus, wie erleichtert er jetzt ist, dass sich die EU auf einen schnelleren Abschuss von Wölfen geeinigt hat. Und uns beschäftigt 25 Jahre nachdem die Mauer gefallen ist, auch wie schwierig es immer noch ist mit den deutsch-deutschen Beziehungen. Das sind unsere Themen des Tages mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Am Montag, da haben wir hier schon über die Folgen der Landtagswahl in Brandenburg berichtet. Da wirkte Grünen-Chef Nuripur schon ziemlich zerknirscht, nachdem die Grünen auch diesen Landtagswahl verloren haben und aus dem Landtag geflogen sind. Heute nun, wie er sich da gezeigt hat, berichtet unsere Korrespondentin Dagmar Pepping.
Omid Nuripur wirkte angespannt, ja angefasst, als er gemeinsam mit seiner Co-Vorsitzenden Ricarda Lang in der Parteizentrale vor die Mikrofone trat.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade.
4,1% der Stimmen hatten die Grünen dort bei der Landtagswahl geholt. Raus aus dem Landtag. In Thüringen vor 3 Wochen hatte die Partei sogar nur 3,2% der Stimmen geholt. Nur in Sachsen hatten es die Grünen hauchdünn wieder in das Landesparlament geschafft. Zeit, um Verantwortung zu übernehmen, betonte Ricarda Lang.
Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber sie treffen sie aus Überzeugung.
Die 30-Jährige wirkte bei dem kurzen Auftritt deutlich gefasster als Nuripur, als wäre eine Last abgefallen. Lang und Nuripur hatten seit Februar 2022 an der Parteispitze der Grünen gestanden. Als Nachfolger des erfolgreichen Duos Annalena Baerbock und Robert Habeck, die nach der Bundestagswahl Ministerämter übernommen hatten. Habeck, der Vizekanzler der Ampelkoalition, sprach nach dem angekündigten Rückzug von einem großen Dienst an der Partei. Nuripur und Lang machten den Weg frei für einen kraftvollen Neuanfang. Habeck gilt als wahrscheinlicher Kandidat, um die Grünen in die kommende Bundestagswahl zu führen. Auf dem Parteitag im November wolle er eine offene Debatte über die Kandidatur und ein ehrliches Votum in geheimer Wahl, betonte Habeck heute. Dort in Wiesbaden werden die Delegierten auch die neue Parteiführung wählen.
Ich glaube, man muss jetzt in aller Ruhe entscheiden, wer die geeigneten Personen sind, um die Partei aus dieser Krise zu führen,
sagt Anton Hofreiter. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende zollte Nuripur und Lang Respekt für ihre Arbeit und für ihre Entscheidung. Eines sei aber klar.
Selbstverständlich muss sich auch strategisch und inhaltlich einiges ändern.
Aber mit wem? Erste Namen kursieren bereits. Franziska Brandner zum Beispiel, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und enge Habeck-Vertraute. Oder Felix Banatschak, Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls genannt der frühere hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und der Bundestagsfraktionsvize Andreas Audretsch. Die Koalitionspartner in der Ampel reagierten zurückhaltend auf den Paukenschlag bei den Grünen. Die beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken danken für die gute Zusammenarbeit. Man habe stets verlässlich und vertrauensvoll Dinge besprochen und geklärt, hieß es in einem Statement. Ähnlich äußerte sich Christian Lindner. Die Zusammenarbeit mit Lang und Nuripur sei menschlich immer fair gewesen, schrieb der FDP-Chef auf X. Er sei gespannt, ob unter neuer Führung ein neuer Kurs entstehe und welche Auswirkungen diese auf die Regierung habe. Die Oppositionsparteien im Bundestag waren sich nach der Rückzugsankündigung der Grünen-Spitze ungewohnt einig. AfD-Co-Chefin Alice Weidel, die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht und CSU-Chef Söder. Sie alle forderten Neuwahlen. Die heutige Entscheidung sage viel über den Zustand der Grünen und der Ampelkoalition im Ganzen aus, sagte Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion.
Das zeigt jedenfalls, dass die Statik der Koalition in ganz schwierigen Verhältnissen ist. Und das kann natürlich sehr gut auch einfach der erste Dominostein sein, der fällt.
Olaf Scholz glaubt das nicht. Der Kanzler habe eng und vertrauensvoll mit Ricarda Lang und Omid Nuripur zusammengearbeitet, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Er bedauert diesen Schritt. Ansonsten gehört das in demokratischen Verfahren immer wieder dazu, dass es Wechsel gibt, auch in dem Führungspersonal von Parteien. Und das hat keinerlei Auswirkungen auf die Koalition.
Da Lang und Nuripur noch bis zum Parteitag im November im Amt seien, sei an der Spitze der Grünen kein Machtvakuum zu befürchten.
Und über diesen angekündigten Rücktritt der Grünen-Spitze können wir jetzt mit Renate Künast sprechen, die seit mehr als 20 Jahren für die Grünen im Bundestag sitzt, Landwirtschaftsministerin und Fraktionsvorsitzende war. Schönen guten Tag, Frau Künast.
Guten Tag, Frau Albrecht.
Nachdem Ricarda Lang und Omid Nuripur ja ihren Rücktritt heute angekündigt haben, da hat man dann als Reaktion vor allem eins gehört, Verständnis und Respekt für diesen Schritt. Ja, und bei den Grünen, bei ihrer Partei, da hofft man jetzt natürlich auf den Neuanfang. Frau Künast, wie muss dieser Neuanfang dann auch aussehen?
Also als allererstes muss ich mal sagen, wir haben ja alle erwartet, dass jetzt zeitnah was passiert, aber das war schon eine wirklich große Leistung, da auch als Bundesvorstand solidarisch gemeinsam zu sagen, jetzt machen wir alle den Weg frei für die Überlegung, wie es weitergeht am besten. Und ich glaube, dass das für uns ein Zeichen der Stärke ist.
Wie muss es denn da jetzt auch weitergehen? Was ist das für ein Neuanfang, der da jetzt kommen muss?
Na, der Neuanfang heißt erstens, dass man sich, das hatten Sie gerade hier schon in dem Stück, kam das vor, dass man wirklich das Personal optimal einstellt, Wir werden lernen müssen aus den schlechten Wahlergebnissen bei der Europawahl, bei den drei Landtagswahlen. Und dann sehe ich zwei Dinge. Das eine ist, Meinungsbildung findet immer mehr digital statt. Also müssen wir uns überlegen, wie wir da eigentlich auftreten, mit der langweiligen Kachel, oder lernen wir da reinzugehen und auch mit kurzen Beiträgen zu erklären, um was es uns geht, wofür wir kämpfen, oder zu fragen und zuzuhören. Zweiter Punkt ist, ja, wirklich zu gucken, was sind die größten Sorgen, die die Menschen haben. Ich glaube ja, das hat man ja in Umfragen auch gesehen, dass es gar nicht Migration an sich ist, weil jeder weiß, das Krankenhaus kann zumachen, wenn du keine ausländischen Ärzte oder Schwestern mehr hast, Pflegepersonal, sondern dass wir aber gucken, wie gelingt Migration im Alltag, oder noch breiter, wie kriegen wir gute Schulen hin? Wie schaffen wir Sicherheit, die ja
sozusagen. Ist Migration jetzt auch das neue Thema der Grünen und nicht mehr der Umweltschutz? Glauben Sie, dass Sie mit Themen, die eigentlich grüne Themen sind, gar keine Stimmen mehr fangen können, nämlich mit dem Klimawandel, der ja nun mal da ist?
Es ist gut, dass Sie es ansprechen, weil da wollte ich eine hin, weil der Punkt, Frau Albrecht, ist ja, von wo aus argumentieren wir? Ja, ob bei Sicherheit, bei Klimawandel und anderen Punkten. Wir haben ganz oft theoretisch angesprochen, was wir seit dem Club of Rome 79 oder so wissen, dass die Klimakrise ist es ja, das Hochwasser haben wir gesehen, da ist, und deshalb müssen wir was tun. Ich denke, wir haben auch eins gelernt, dass wir viel stärker an den Sorgen der Menschen andocken müssen, nämlich die Frage, wie geht Ernährungssicherung? Welche Jobs gibt es, wenn zum Beispiel in der Automobilindustrie ein Umbau stattfindet? Welche gibt es dort und welche alternativen Jobs gibt es? Dass wir zeigen, wir wissen, dass sich was verändert, aber wir denken das von ihrem Job her, von ihrem Kind oder Enkelkind, das in der Schule ist und wo einfach zu wenig Personal da ist und eben nicht alle Deutsch können. Wie macht man das? Ja, nicht indem man die Migranten beschimpft, sondern indem man Chancen eröffnet, Deutschkurse und so weiter. Also dies, ich sag mal, den Perspektiv- und Handlungswechsel hin zur Alltagssituation. Das ist das, was wir sowieso im Kopf haben.
Wem trauen Sie denn da,
Frau Künast, die Theorie?
Wem trauen Sie denn das dann auch zu bei den Grünen? Franziska Brandner ist ein Name, der da jetzt fällt. Felix Banatschak, der andere, der eine Realo, der andere vom linken Flügel. Sind das für Sie Kandidaten, die da das Ruder rumreißen können?
Das sind gute Namen, aber das wird natürlich intern besprochen. Die selber müssen sich das überlegen. Es wird sicherlich die Debatte mit Robert Habeck darüber geben, wie die Gesamtpersonalaufstellung ist. Und da sehen Sie mir nach, dass ich jetzt nicht Daumen hebe, obwohl Sie es gar nicht sehen im Radio, ja, wer mir jetzt da am liebsten wäre. Die Namen, die Sie genannt haben, haben alles jetzt ein Prä, und das ist für mich so der Punkt. Dieser Bundesvorstand muss jetzt helfen und sich in den Dienst stellen, zu lernen aus den Niederlagen, am Alltag der Menschen anzusetzen und die Aufholjagd zu organisieren, den Neustart zu organisieren. Und zwar jetzt und nicht irgendwie mit drei Wahlplakaten nächstes Jahr im September. Und deshalb müssen es Leute sein, die Erfahrung haben, die da nicht erst üben müssen, die reden können, die schon ein paar Jobs gemacht haben, das Grün auch repräsentieren und sich in den Dienst stellen können, so wie die zurückgetreten sind, sich in den Dienst für den Neuanfang gestellt haben. Also deshalb sage ich mal, in Ruhe auf die Personen gucken. Es wird noch viel mehr Namen jetzt Name-Dropping gemacht, aber das hilft uns ja nicht weiter, irgendjemand, den wir nett finden, zu nehmen.
Sie haben selber gerade schon den September im kommenden Jahr angesprochen. Da stehen die Bundestagswahlen an. Im Moment sind die Grünen noch gemeinsam mit FDP und SPD in einer Regierung. Wird das halten können? Ich meine, können Sie innerhalb dieser Ampel noch Ihr Profil schärfen? Denn darum wird es jetzt gehen, wenn wir über Neuanfang sprechen.
Doch, das können wir, weil es ja klar ist, auch allen Bürgern wie in jedem Abendbrottisch zu Hause, ja, dass man Kompromisse schließen will. So, wenn man gemeinsam in Urlaub will, können auch nicht alle drei in unterschiedliche Richtungen losfahren. Wir haben eine Verantwortung fürs Land und das sage ich mal so ganz pathetisch. Ich finde es unmöglich, wenn jetzt jemand irgendwie in den Sack haut. Ja, also bei all den Problemen und Unsicherheiten, die es gibt, haben wir verdammt nochmal die Pflicht, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen, keine Spielchen bei Terminen für Gesetze und so zu machen, sondern das seriös und darauf konzentriert zu machen. Und jeder, der meint, man könnte mit ein paar blöden Tweets irgendwie was gewinnen, glaube ich nicht. Die Leute wählen dann am Ende, weil sie sagen, in der Partei sind Personen, die es können, die können Probleme identifizieren, Lösungen vorschlagen, Kompromisse und sie werden auch in der Zeit fertig und ja, verhackstücken das nicht Monate und Jahre lang. Das ist der entscheidende Punkt. Das wollen wir zeigen. Und das, wir halten diese Koalition aus. Und wir sagen auch, wofür wir stehen.
Und das sagt die Grünen-Politikerin Renate Künast hier bei uns in den Themen des Tages.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, wir haben es gerade gehört, die Grünen müssen sich also neu aufstellen und worauf sie da achten sollten bei der Personalwahl, dazu die Meinung von unserer Korrespondentin Sabine Henkel.
Sie haben also verstanden, Ricarda Lang und Omid Nuripur, dass sie der Partei nicht mehr helfen können. Ihre Analyse? Messerscharf und schonungslos. Die Grünen stecken wahrhaftig in einer schlimmen Krise. Wahlen gehen reihenweise verloren, Umfragewerte brechen zusammen. Wer nicht weiter dabei zugucken will, muss handeln. Also ist es folgerichtig, dass Lang und Nuripur Platz machen für einen Neuanfang. Andere müssen jetzt genau dafür sorgen. Grüne mit mehr Ausstrahlung, mit Charisma, mit Autorität. Mit dem also, was Lang und Nuripur fehlt. Führungspersönlichkeit. Lang zu jung und ohne Erfahrung. Nuripur, ja, wofür steht eigentlich Nuripur? Die Grüne Partei hat in den letzten Monaten vor sich hingeschlummert, hat ihre DNA-Themen, Klimaschutz und Asylpolitik liegen lassen oder dem politischen Mainstream angepasst. Wofür stehen die Grünen heute? Schwer zu sagen. Klar, es ist vor allem Robert Habeck, der Vizekanzler und voraussichtliche Spitzenkandidat, der für die Grünen steht. In seinem Windschatten ist es nicht einfach, nach außen souverän und überzeugend grüne Politik zu verkaufen. Umso wichtiger ist jetzt die Personalauswahl. Was die neue Spitze vor allem braucht, ist ein Kopf, der Habeck den Rücken frei hält, der nach außen in den Talkshows überzeugen kann. Und jemand, der die Partei wieder aufrichtet und eine überzeugende Strategie aufstellt, um Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen. Nicht leicht, wenn sich gefühlt die ganze Welt gegen grüne Werte stellt, wenn die politische Konkurrenz, vor allem einige aus der Union, gnadenlos Fake und Lügen gegen sie platziert. Umso wichtiger ist eine gut aufgestellte Parteizentrale. Am besten mit einem Menschenfänger an der Spitze. Er wird gebraucht für grüne Politik. Wenn die Grünen untergehen, hat das Land ein großes Problem. Denn außer ihnen hat keiner ein ernstzunehmendes Interesse an Klima- und Umweltschutz. Die Union nicht, die SPD nicht und die FDP erst recht nicht. Apropos FDP. In der 0,8%-Partei denkt niemand an Konsequenzen. Im Gegenteil. Dabei wäre es dringend nötig, dass auch dort mal ein Funken Selbstkritik aufkommt. Aber eher wird sich die FDP in Luft auflösen, bevor Christian Lindner sich in Frage stellt.
Soweit die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel und der Blick auf den Neustart bei den Grünen. Über den Wolf wird hier im Norden immer wieder heftig diskutiert und gestritten. Auf der einen Seite ist es schön, dass der ja schon ausgerottete Wolf zurück ist. Auf der anderen Seite stehen aber auch die Sorgen der Tierhalter. Und die Forderung nach Abschüssen ist dabei auch immer wieder Thema. Heute haben die EU-Länder eine Lockerung der Abschussregeln auf den Weg gebracht. Jakob Mayer.
Über 20.000 Wölfe gibt es in der EU und es werden immer mehr. Weil sie streng geschützt sind, erholen sich die Bestände nach Angaben der EU-Kommission prächtig. Das wird aus Sicht von Viehhaltern zum Problem. Denn in Brandenburg und Niedersachsen und bei den EU-Nachbarn reißen Wölfe Schafe, Ziegen, Kühe oder Pferde. Die meisten Risse werden aus Spanien, Frankreich und Italien gemeldet. Deshalb wollen die Mitgliedstaaten mehrheitlich den Abschuss von Wölfen erleichtern. Die Kommission hat dazu im Dezember einen Vorschlag gemacht und begrüßt nach den Worten ihres Sprechers Adalbert Janz den Beschluss der EU-Botschafter. Ziel des Vorschlags ist es, den Behörden mehr Flexibilität beim Wolfsmanagement zu geben, damit sie sich nicht an die engen Grenzen des strengen Schutzstatus halten müssen, sondern die breiteren Möglichkeiten des flexibleren Schutzstatus nutzen können. Die Bundesregierung hat den Änderungen zugestimmt und dadurch für die nötige Mehrheit unter den 27 EU-Staaten gesorgt. Das sei aus Sicht des Naturschutzes verantwortbar und aus Sicht der Weidetierhalter notwendig, erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Die Grünen-Politikerin hatte vor einem Jahr eine nationale Regelung vorgestellt, um Wölfe leichter abschießen zu können.
Das ist notwendig, damit wir die Balance halten zwischen der Weidetierhaltung, die auch für die biologische Vielfalt unglaublich Wichtiges leistet, und dem Artenschutz für den Wolf, einer streng geschützten Art in Europa.
Die nach dem Beschluss der Mitgliedstaaten künftig nur mehr als geschützt eingestuft werden soll. Das gibt den zuständigen Behörden aus Sicht des Umweltministeriums mehr Spielraum im Umgang mit problematischen Wölfen, sei aber kein Freifahrtschein für ungeregelte Abschüsse. Lemke hat sich nach eigenen Worten in Brüssel dafür eingesetzt, dass die Herabstufung des Schutzstatus nur für den Wolf gilt. Der Kommissionssprecher bestätigt, was Änderungen des EU-Rechts angeht, haben wir sehr deutlich gemacht, dass es um den Wolf und nur um den Wolf geht. Alle sich daraus ergebenden Änderungen des EU-Rechts würden sich auf die Modifizierung des Schutzstatus dieser spezifischen Art beschränken. Die Christdemokraten im EU-Parlament kritisieren, dass die grüne Bundesumweltministerin erst nach langem Zögern den Weg für Änderungen freigemacht habe. Der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Peter Liese, erklärt:
Das wurde höchste Zeit. Es ist unbedingt erforderlich, den Schutzstatus des Wolf abzusenken, weil er nicht mehr gefährdet ist, sondern die Weidetierhaltung gefährdet. Und das ist eine naturnahe Form der Landwirtschaft, die wir doch erhalten wollen.
Die Organisation NABU beklagt eine stark emotionalisierte Debatte. Durch den erleichterten Abschuss von Wölfen werde das Risiko von Rissen nicht verschwinden, so der NABU. Herdenschutz werde immer Teil der Lösung sein müssen.
Und Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus von der SPD hat auch immer wieder vom Bund und der EU gefordert, beim Thema Wolf zu handeln. Der Wolfsbestand müsse reguliert werden, um die Nutztiere zu schützen, sagt er immer wieder. Jetzt ist der Minister am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Backhaus.
Ja, guten Abend, Frau Albrecht.
Was bringt denn jetzt diese Lockerung aus Brüssel, die da ja auf den Weg gebracht wurde, muss man sagen, das ist ja jetzt noch nicht beschlossene Sache am Ende, den Tierhaltern dann auch hier bei uns im Norden?
Also erstens ist es ja mal endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht ja nicht darum, den Wolf auszurotten. Ich sage das immer wieder, sondern es geht ja darum, auffällige Wölfe oder auch ganze Rudel wirklich dann zu entnehmen. Und die Bundesministerin hatte ja, Sie haben das im Beitrag auch gesagt, im letzten Jahr einen sogenannten Schnellschuss angemahnt. Dieses kläglich gescheitert. Und deswegen brauchen wir wirklich in den Behörden Rechtssicherheit und Planungssicherheit. Und es geht im Übrigen natürlich auch um die Tierhaltung. Es geht aber auch um die Sicherheit der Menschen im ländlichen Raum. Jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile um die 20 Rudel. Und ich höre immer wieder, dass die Wölfe sich auch in Stadtnähe, in Gemeindenähe oder in Kindergartennähe aufhalten. Sie können sich vorstellen, dass die Sorge der Menschen, insbesondere der Eltern, aber der Kinder, immer größer wird. Und deswegen brauchen wir einen Instrument, dass wenn Wölfe sich an bestimmte Regeln nicht halten, dass man dann eingreifen kann. Und das ist aktuell nicht möglich, weil sofort irgendwie geklagt wird. Man hat das ja in Niedersachsen gesehen, die sind kläglich gescheitert mit den sogenannten Schnellschüssen. Insofern ist die Bundesministerin jetzt auch in der Pflicht, weitere Maßnahmen einzuleiten. Und ich werde das Thema auch in der Umweltministerkonferenz im November stellen.
Dass der Wolf sich nicht unbedingt an Regeln hält, das dürfte klar sein. Aber man könnte ja umgekehrt auch mehr noch in die Schutzmaßnahmen investieren, nämlich bei den Tierhaltern, sprich andere Wolfszäune und andere Dinge dann auch noch mehr voranzubringen. Wenn ich durch Mecklenburg-Vorpommern oder auch durch andere ländliche Regionen fahre, in denen es die Wölfe gibt, Sie sagen es, rund 20 Rudel sind es in Mecklenburg-Vorpommern allein, ich sehe da immer noch sehr viele Tiere eingezäunt mit ganz normalen Zäunen. Und das in Gebieten, wo der Wolf ist.
Ja, da muss ich ausdrücklich sagen, ich glaube, dass wir gerade, und da hat der Naturschutz auch recht und der Artenschutz, den ich auch zu vertreten habe, wir haben ja sehr viel investiert, insbesondere bei den Schafhaltern, den Ziegenhaltern. Da sind wolfsichere Zäune entwickelt worden, aber auch da nehme ich zur Kenntnis ausdrücklich, es gibt Rudel, einzelne Wölfe, die diese Zäune überwinden. Mhm. Und dann sind wir automatisch bei größeren Tieren, bei Rindern, bei Pferden, die auch gerissen werden. Und da ist es ja so, wir wollen auch da sagt der Naturschutz ja ganz klar, wir können doch nicht die gesamte Bundesrepublik Deutschland oder sagen wir das schönste Bundesland der Welt mit dem Augenzwinkern Mecklenburg-Vorpommern mit irgendwelchen Zäunen versehen, weil damit die Biodiversität im Übrigen auch eingeschränkt wird und hinzukommen, dass das kostenmäßig gar nicht zu bewältigen ist. Also ich glaube, wir sollten ein vernünftiges, angepasstes Management entwickeln. Das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wissen, wo Rudel, die immer wieder auffällig sind, sich aufhalten. Und hier brauchen wir eine rechtssichere Entnahmemöglichkeit. Und dann werden wir auch die Akzeptanz der Menschen wieder zurückgewinnen. Denn im Übrigen die Wahlen, ob das nur in Thüringen oder in Sachsen oder in Brandenburg, auch der Wolf hat in dieser Thematik eine nicht ganz unwesentliche Rolle gespielt. Man muss endlich mal handeln, damit auch die Tierhalter oder auch die Menschen im ländlichen Raum sich ernst genommen fühlen.
Sie haben gerade auch schon Kosten angesprochen, wenn es um die Schutzmaßnahmen geht, wie zum Beispiel andere Zäune oder so. Es kostet ja aber auch umgekehrt das Landgeld, nämlich dann die Schadenssummen auch auszugleichen. Von 2007 bis Ende 2023 war das eine Schadenssumme von 232.800 Euro. Das sind Angaben aus Ihrem Ministerium, womit dann eben auch Nutztierhalter kompensiert wurden, sozusagen deren Schäden. Hoffen Sie, dass es da jetzt dann auch mit weniger Schäden weniger Kosten fürs Land geben wird?
Also erstens ist es immer eine Tragödie. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind selber Tierhalter und kommen auf die Weide und dann liegen die toten Schafe oder schwer verletzten Tiere, die eingeschläfert werden müssen. Das ist schon eine Tragödie, Punkt eins. Und deswegen haben wir auf der einen Seite präventive Maßnahmen gefördert, nämlich Zäune zu bauen. Das sind ja über 1 Million, die wir allein im letzten Jahr bereitgestellt haben. Und auf der anderen Seite entschädigen wir die Tiere, die verunfallen oder getötet worden sind. Und insofern hoffen wir natürlich, dass wir in der Zukunft auch Tierhaltung durchführen können, denn auch das gehört zur Biodiversitätsstrategie dazu, dass wir angepasste Tierbestände haben wollen und die Menschen möchten ja auch Tiere in der Landschaft haben. Und wie sollen wir denn das Grünland noch in der Zukunft bewirtschaften? Und dazu bedarf es wirklich ein angepasstes Management. Ich bin nicht gegen den Wolf, sondern ich bin dafür, dass wir ihn anpassen und siehe Schweden oder andere Regionen in Polen werden ja auch Maßnahmen durchgeführt, die wir tatsächlich in ähnlicher Weise in Deutschland auch umsetzen sollten, nämlich angepasste Bestände zu entwickeln, aber auch auffällige einzelne Wölfe oder ganze Rudel müssen dann auch entnommen werden können.
Und das sagt Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus. Die EU hat beschlossen, den Schutz des Wolfes zu senken. In der kommenden Woche, da wird wieder die deutsche Einheit gefeiert. Rund um den 3. Oktober wird dann in Schwerin das Bürgerfest ausgerichtet. Auf der Homepage zum Tag der deutschen Einheit, da lachen einem fröhliche junge Gesichter an. Vereint feiern steht da in Großbuchstaben. Ja, aber so fröhlich vereint kommt Deutschland auch beim aktuellen Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit nicht daher. Dietrich Kallmeurer.
Ost und West, frei, vereint und unvollkommen. Diese unkonventionelle Überschrift für den mehr als 170 Seiten starken Bericht erklärt der Ostbeauftragte Carsten Schneider wie folgt.
Ich wollte hier nicht so eine Propagandanummer machen, als ist super.
Denn auch 35 Jahre nach dem Fall der Mauer gibt es zwischen West und Ost große Unterschiede. Etwa beim Einkommen, bei der Lebenserwartung und den
immer noch geringeren Vermögen, die insbesondere dazu führen, dass in Krisen man besonders in Ostdeutschland sensibel ist, weil eher Rücklagen fehlen, Wohneigentum seltener ist.
Als weiteren wichtigen Unterschied nennt Schneider die Frage der Teilhabe in der Gesellschaft.
In der Wirtschaft sind nur 4% der Positionen, die entscheiden, durch Ostdeutsche besetzt. 20% der Bevölkerung in Deutschland sind Ostdeutsch.
Wohl auch deshalb fühlen sich, wie es in dem Bericht heißt, viele Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse. In welcher Gesellschaft die Deutschen leben wollen, auch das beleuchtet der Bericht, zu dem die Ergebnisse des Deutschlandmonitors gehören. Die Jenaer Politikwissenschaftlerin Marion Reiser erläutert, dass die repräsentative Umfrage ergeben hat, dass sich die meisten eine ganz ähnliche Gesellschaft wünschen.
So möchte wirklich die übergroße Mehrheit von jeweils mehr, teilweise deutlich mehr als 80%, in einer Gesellschaft leben, in der freiheitlich-demokratische Grundrechte und Grundwerte gewährleistet sind.
Bei den Themen Klima und Migration offenbarten sich jedoch erwartungsgemäß sehr unterschiedliche Vorstellungen, ja sogar Ablehnung.
Und wir sehen, dass diese Skepsis und Ablehnung in Ostdeutschland weiter verbreitet ist. Und zwar insbesondere bei Älteren, die in der ehemaligen DDR sozialisiert sind.
Die Umfrage zeigt auch, dass einem Großteil der Menschen in Deutschland ein gesellschaftliches Wir-Gefühl fehlt.
So glauben nur 14%, dass es in unserer Gesellschaft einen großen Zusammenhalt gibt. Und nur ein Viertel der Befragten glaubt, dass sich Mitmenschen gegenseitig unterstützen.
Der Ostbeauftragte Schneider, der aus Erfurt stammt, leitet daraus ab, diejenigen mehr zu unterstützen, die etwa in Vereinen Verantwortung übernehmen. Denn ein stärkerer gesellschaftlicher Zusammenhalt bleibe wichtig, um Demokratie zu schützen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Und soweit die Themen des Tages.